lesen, der zum Thema hinführt, und zwar aus dem Buch des Propheten Daniel, Kapitel 10, Vers 14. Da steht: Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Dennoch gilt die Vision für ferne Tage. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Guten Morgen, ganz herzliche Grüße von der langen Steinbacher Höhe, von den leitenden Brüdern dort. Ich war ja die letzten Tage zu einigen Diensten auf der langen Steinbacher Höhe. Wir haben da unter anderem den Propheten Joel betrachtet. Und ich habe mich sehr gefreut. Die Geschwister dort vor Ort, da sind viele sehr wach. Und auch in der ganzen Situation sehr orientiert und sehr geistlich einfach wach. Das hat mich gefreut und ich wünsche mir, dass wir auch diese Wachheit in diesen Tagen haben. Wir haben ja nicht nur diese Situation, die wir uns jetzt schon coronamäßig seit Monaten begleitet, sondern wir haben jetzt auch noch in Israel wieder die Zuspitzung der Situation. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns eben auch mit dem prophetischen Wort beschäftigen und deshalb heute auch hier die Fortsetzung, zweiter Teil dieses Themas, Daniels letzter Blick in die Zukunft. Wir befinden uns im Jahr 536. 3 Jahre zuvor hat der persische König Kyros Babylon erobert. Das medo-persische Weltreich hat das babylonische abgelöst. Daniel lebt bereits seit 70 Jahren im Exil. Er ist Anfang, Mitte 80 Jahre alt. Und hier in diesen 3 Kapiteln, Daniel 10 bis 12, wird Daniel ein letzter prophetischer Blick in die Zukunft geschenkt. Und obwohl wir hier in unseren Bibelübersetzungen 3 Kapitel haben, bilden diese 3 Kapitel doch eine Einheit, nämlich diese letzte prophetische Schau und Botschaft, die Daniel hier geschenkt bekommt. Alle 3 Kapitel gehören zusammen, bilden eine Einheit. Kapitel 10 wird uns die Vorgeschichte berichtet. Kapitel 11 geht es dann um die Weltgeschichte und Kapitel 12 um die Endgeschichte. Im ersten Teil, vor einigen Wochen, haben wir die Vorgeschichte, den Hintergrund und die persönliche Vorbereitung Daniels auf diesen letzten prophetischen Blick in die Zukunft betrachtet. Und heute wollen wir uns der prophetischen Botschaft selbst zuwenden. Worum geht es in der prophetischen Botschaft von Kapitel 11 und 12? Der Engel sagt es zusammenfassend in Daniel 10, Vers 14. Ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen. Das ist ja schon mal wichtig. Gott möchte, dass wir verstehen. Und alles, was er uns schenkt, was er uns offenbart, was er uns zeigt, ist dazu geschenkt, dass wir es auch verstehen. Und dazu müssen wir uns natürlich auch mit beschäftigen. Denn er möchte uns diese Dinge schenken im Forschen, im Fragen, in seinem Wort. Ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen. Das ist der Sinn der göttlichen Offenbarung. Was verstehen zu lassen? Was deinem Volk, also es geht primär um Israel, was deinem Volk, wann? Am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Also, der Auftrag des himmlischen Boten besteht darin, er soll Daniel verstehen lassen, was seinem Volk Israel am Ende der Tage widerfahren wird. 2 grundsätzliche Dinge erfahren wir hier über diese prophetische Botschaft von Kapitel 11 und 12. Erstens, auch da, wo Weltgeschichte beschrieben wird, geht es eigentlich von Gott her immer um Israel. Die Geschichte der Nationen ist für die Bibel nur da interessant, wo sie in Verbindung mit Israel steht. Das erklärt auch die Begrenzung der prophetischen Aussagen. Da geht es eben nicht allgemein um Weltgeschichte, sondern immer um Weltgeschichte, um die Geschichte der Nationen in Bezug auf Israel. Und das Zweite, was wir hier erfahren, die prophetische Botschaft gilt bis hinein in ferne Tage, bis an das Ende der autonomen menschlichen Geschichte. Hier wird also klar gesagt, dass die Botschaft von Kapitel 11 und 12 vor allem endgeschichtlichen Charakter hat und sich eben nicht auf die Beschreibung von Zeitgeschichte beschränkt. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Teil dieser prophetischen Botschaft zu Kapitel 11. In einem dritten Teil werden wir dann den zweiten Teil der prophetischen Botschaft, Kapitel 12, miteinander anschauen. Heute der erste Teil, Kapitel 11, die göttliche Ankündigung der Weltgeschichte vom Perserreich bis ins Reich des Antichrist. Das ist jetzt das Thema von Kapitel 11. Kein Kapitel der Bibel gibt uns eine so präzise Vorausdarstellung der Geschichte wie Daniel 11. Und es ist faszinierend, mit welcher Präzision Gott seinen Propheten den Lauf der Geschichte im Voraus schauen lässt. Zeitlich können wir Kapitel 11 in drei Abschnitte einteilen. Und jetzt ist es natürlich misslich, dass wir das nicht vorher gelesen haben. Ja, das sind über 40 Verse. Das war jetzt zu viel, um es zu lesen. Aber eigentlich müsste man diesen Text vorher gelesen haben. Und es ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man das nochmal nachhört, den Text liest und dann vielleicht an einigen Stellen nochmal vertiefend nachhört. Aber das Mindeste ist natürlich, man hat die Bibel jetzt vor sich auf seinen Knien und liest mit. Als ich aufgewachsen bin in dieser Gemeinde, gab es in jeder einzelnen Versammlung Bibel auf dem Schoß, mitlesen. Dann bleibt es hängen, dann wird es vertieft, dann findet man es zu Hause wieder, dann sieht man, was hier wirklich steht und was stimmt und wo wir gerade sind. Ich möchte also auch eine Lanze dafür brechen, dass wir wieder eine Kultur des Bibellesens entwickeln. Und das bedeutet, wenn über die Bibel geredet wird, dann tun wir nichts überlegen, als wenn wir alles wissen, sondern nein. Wir haben die Bibel auf dem Schoß und lesen das mit. Ja, das mal ganz grundsätzlich an dieser Stelle. Das ist wichtig. Also, wir können Kapitel 11 in drei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt, die Verse 2 bis 20. Die waren bei ihrer Niederschrift 536 vor Christus zu ihrer Zeit noch Zukunft für uns heute. Ist das, was dort in den Versen 2 bis 20 gesagt wird, jedoch bereits erfüllte Prophetie, Geschichte. Die Verse 21 bis 39, die haben einen Doppelcharakter. Sie beschreiben für uns aus unserer Perspektive heute sowohl Geschichte als auch Zukunft. Dinge, die schon passiert sind und Dinge, die noch ausstehen. Die Geschichte von Antiochus dem IV. Epiphanes und die Zukunft zur Zeit des Antichristen. Darum geht's in den Versen 21 bis 39. Die Geschichte dieses antichristlichen Herrschers Antiochus der IV. Epiphanes und gleichzeitig seine modellhafte Vorausdarstellung auf die Zukunft zur Zeit des Antichristen. Darum 21 bis 39, Doppelcharakter, Geschichte und Zukunft. Das alles an der Person dieses antichristlichen Weltherrschers, Antiochus. Und die Verse 40 bis 45, die reden dann nur noch, das sagt der Text selbst, von der Zeit des Endes. Diesen Abschnitt werden wir dann im dritten Teil mit betrachten. Inhaltlich können wir die Prophetie von Kapitel 11 in 5 Abschnitte gliedern. Vers 2 geht es um das Perserreich. In den Versen 3 und 4 geht es um Alexander den Großen und die 4 Diadochen, die 4 Nachfolgereiche, in die das Reich Alexanders des Großen nach seinem Tode zerfallen sind. Also 3 bis 4, Alexander der Große und die 4 griechischen Nachfolgereiche, Diadochen nennt man das. Dann die Verse 5 bis 20. Da greift der Herr in der Prophetie von diesen vier griechischen Nachfolgereichen nur noch die zwei heraus, die für Israel jetzt von besonderer Bedeutung sind. Nämlich Ägypten, wird im Text genannt der König des Südens, und Syrien wird im Text genannt der König des Nordens. In Ägypten hat das Geschlecht der Ptolemäer geherrscht, in Syrien das Geschlecht der Seleukiden. Von den vier griechischen Nachfolgereichen interessieren also in der Bibel nur die beiden Nachbarreiche Israels. Ägypten, König des Südens, und Syrien, König des Nordens. Dann der vierte Abschnitt, die Verse 21 bis 39, die beschäftigen sich mit dieser historischen Gestalt Antiochus der Vierte Epiphanes. Aber nicht nur einfach mit ihm als geschichtlicher Person, sondern mit ihm als Modell des Antichristen. Und dieser Antiochus war König der Seleukiden, also König des syrischen Reiches, König des Nordens. Und er hat regiert 175 bis 164 vor Christus. Das ist gleichzeitig dann auch die Makkabäerzeit. Die Verse 40 bis 45 beschreiben die Ereignisse zur Zeit des Endes. So, und jetzt wollen wir uns heute die ersten vier Abschnitte von Daniel 11 miteinander anschauen. Der erste Abschnitt, Vers 2, das Perserreich. Ich lese Daniel 11, Vers 2. Und nun will ich dir die Wahrheit mitteilen. Als ich das gerade so gelesen habe, nochmal, da dachte ich, wow, in einer Zeit von Manipulation und Lüge, von Fake News, haben wir die Wahrheit im Wort Gottes. Nun will ich dir die Wahrheit mitteilen. Wir können aufatmen. Es gibt noch Wahrheit im Wort Gottes. Siehe, noch drei Könige werden in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum mächtig geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Die Prophetie beginnt im Jahr 536 vor Christus. Bis zum Ende des Perserreiches durch Alexander den Großen im Jahr 330 sind es also noch gut 200 Jahre. Und wir merken schon, hier wird also nicht die gesamte Geschichte des Perserreiches dargestellt, sondern nur die zur Zeit Daniels unmittelbar folgende und die nur bis zum vierten auftretenden persischen König, Xerxes der Erste. Und dieser Xerxes der Erste, dieser vierte König, der taucht im Buch Esther auf und er wird dort Ahasveros genannt. Also hier haben wir eine biblische Querverbindung. Und unter ihm erreicht das persische Reich den Gipfel seiner Macht. Der Bibel ist hier aber vor allem wichtig, dass er gegen Griechenland zu Felde zog. Denn diesen Feldzug verlor er im Jahr 480, die Seeschlacht von Salamis, die Salami. Und von da an wurde Griechenland allmählich zum politischen und kulturellen Mittelpunkt des östlichen Mittelmeerraumes. Und vor allem um den Aufstieg des griechischen Reiches geht es in diesem Teil der Prophetie, weil das für Israel eben große Auswirkungen hatte. Und deshalb bricht die Prophetie an dieser Stelle mit dem vierten König und der Verlagerung auf Griechenland ab und macht jetzt gleich mit Griechenland weiter, denn das hat die Bedeutung für Israel. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt, die Verse 3 bis 4, zu dem Abschnitt über Alexander den Großen und die vier Nachfolgereiche von ihm. Wir lesen in Daniel 11, 3 bis 4. Und ein tapferer König wird aufstehen, und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Belieben handeln. Aber sobald er aufgetreten ist, wird sein Königreich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Doch nicht für seine Nachkommen wird es sein und auch nicht der Macht entsprechen, mit der er geherrscht hat. Denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden, unter Ausschluss von jenen, seinen Nachkommen. Hier spricht die Bibel also aus einem Abstand von gut 200 Jahren vorher, bereits von Alexander dem Großen. Ja, es sind noch über 200 Jahre hin. Und Gott offenbart hier bereits diese historische Gestalt Alexanders des Großen, der von 336 bis 323 vor Christus geherrscht hat. In Kapitel 8 des Danielbuches wurde er bereits bei der Vision vom Widder und Ziegenbock im Bild des Ziegenbocks von Alexander gesprochen. Hier in Daniel 11 wird seine ganze Herrschaft in einem einzigen Satz zusammengefasst. Vers 3. Ein tapferer König wird aufstehen, er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Belieben handeln. Worüber menschliche Geschichtsbücher und Hollywood-Drehbücher voll sind, das ist der Bibel nur einen einzigen Satz wert. Der Hammer kommt dann aber im nächsten Satz, Vers 4. Sobald er aufgetreten ist, also das wird ganz schnell gehen, sobald er aufgetreten ist, wird sein Königreich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Doch nicht für seine Nachkommen, nicht der Macht entsprechen, mit der er geherrscht hat. Sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden. Genau so ist es gekommen. Alexander herrschte nur 13 Jahre. Ja, darum sagt die Bibel, sobald er in die Macht kommt, ist er schon wieder vorbei. Nur 13 Jahre. Und er starb mit 33 Jahren, ausgerechnet im biblisch wichtigen Babylon, nach einem Saufgelage am Fieber. Plötzlich und unerwartet mit 33. Sein kleiner Sohn wurde ermordet, sein Reich unter seine vier Generäle aufgeteilt. So erfüllt sich alles, was über 200 Jahre vorher über ihn prophezeit wurde. Bis ins Detail. Hier die Bibel, 200 Jahre vorher, hier die Geschichtsbücher. Und wir sehen, wie präzise Gott das alles schon vorhergesagt hat. Was mich aber in diesem Text auch besonders berührt, ein Satz über ihn und dann ein Satz über die Zerstörung seiner Herrschaft. Das sind die Großen dieser Welt. In den Augen Gottes bleibt von dem Leben Alexanders ein kurzer Satz. Da dachte ich, wenn schon von den Großen dieser Welt in den Augen Gottes so wenig zu sagen ist, gerade mal tapfer, mächtig, nach eigenem Gutdünken gehandelt haben, wenn so wenig von Gott her über das Leben dieser Großen und Mächtigen zu sagen ist, was gilt dann von unserem Leben, von meinem Leben, von uns kleinen, unbedeutenden Lichtern? Wenn schon Alexander einen Satz nur bei Gott hier bedeutet. Was gilt dann von unserem Leben? Nur das, was Christus in uns leben und wirken konnte, nur was wir mit und für unseren Herrn gelebt haben, nur das, ausschließlich das, hat Ewigkeitsbestand und wird die Geschichte überdauern. Alles andere ist nur für die Tonne, biblisch fürs Feuer. Und das müssen wir uns klar machen, wenn wir Lebensentscheidungen treffen, wenn wir Prioritäten setzen, wenn wir überlegen, was machen wir, wofür verwenden wir Zeit, Kraft, unser Leben, Wo sind unsere Prioritäten? Dann denkt an einen Satz, den das Leben Alexanders des Großen in Gottes Augen nur wert ist. Und dann fragt euch, was möchte ich mit meinem Leben in den Augen Gottes sein? Mehr als dieser eine kümmerliche Satz. Aber das ist nur möglich, wenn wir Christus in uns leben lassen, wenn wir für und mit Christus leben. Nur das überdauert die Zeit und bleibt in Ewigkeit. Da sind wir bei dem, was Paulus in 1. Korinther 3 sagt, dass man entweder Holz, Heu, Stroh leben kann oder Gold, Silber, Edelsteine. Was leben wir? Leben wir nur Stroh oder leben wir das, was bleibt? Und das sind Entscheidungen, die fallen in unserem Leben. Wo sagen wir Ja, wo sagen wir Nein? Wofür setzen wir Zeit und Kraft ein? Leute, unterwegs zu sein für Jesus und Dienst zu sein, ist manchmal richtig anstrengend. Das ist manchmal Arbeit. Das kostet Zeit. Aber das ist richtig und gut investiert in unseren Herrn. Das ist es, was bleibt, hoffentlich. Und damit kommen wir zum dritten Abschnitt dieser prophetischen Botschaft. Zu den Versen 5 bis 20, zu diesem Ausschnitt aus den 4 Nachfolgereichen nach Alexander, die unter seine 4 Generäle aufgeteilt wurden, nur auf diese beiden Nachfolgereiche Ägypten und Syrien, König des Südens Ägypten, König des Nordens Syrien. Dieser Abschnitt 5 bis 20 über die Geschichte dieser beiden Diadochenreiche ist deshalb so interessant, weil sich hier viele detaillierte Prophezeiungen finden, die sich in der Geschichte bereits ganz konkret erfüllt haben. Das kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Und es ist faszinierend, diesen Text im Einzelnen nachzugehen und mit dem zu vergleichen, was wir aus der Geschichte wissen. Doch inhaltlich wäre das für uns heute eben nur noch von geschichtlichem Interesse. Und deshalb verzichte ich jetzt ganz bewusst darauf. Wir halten einfach nur fest, dass die geistliche Hauptbedeutung dieses Textes für uns heute darin besteht, über die Präzision der göttlichen Prophetie zu staunen und uns dadurch in der Gewissheit bestärken zu lassen, dass Gott eben auch die noch ausstehenden prophetischen Aussagen in seinem Wort mit derselben Präzision erfüllen wird. Und wen dieser konkrete Abgleich Prophetie und Geschichte interessiert, dem empfehle ich den hervorragenden Daniel-Kommentar von Gerhard Meyer aus der Reihe der Wuppertaler Studienbibel. Mich hat das fasziniert, das zu lesen. Ich wäre das gern mit euch durchgegangen. Das ist enorm spannend, aber jetzt denke ich, nicht zielführend. Ich möchte mit der Textbetrachtung also erst wieder bei Daniel 11, Vers 21 einsetzen, wo die prophetische Botschaft sich mit der Herrschaft von Antiochus, dem vierten Epiphanes genannt, der erscheint, beschäftigt. Ich werde in Zukunft immer nur Antiochus sagen, ja, damit ich nicht immer eine halbe Stunde brauche, wenn ich die Namen ausspreche. Dieser Antiochus ist eben nicht nur von geschichtlichem Interesse. Er ist zugleich ein Modell des Antichristen und deshalb ist die Beschäftigung mit ihm auch für uns heute noch von so erheblichem Interesse. Ich lese Daniel 11, Vers 21. Da beginnt jetzt die Beschreibung von diesem Antiochus. Und an seiner Stelle, jetzt geht es um den Vorgänger von Antiochus, anstelle des Vorgängers wird ein Verachteter aufstehen, das ist jetzt Antiochus, wird ein Verachteter aufstehen, dem die Ehre des Thrones eigentlich nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Heucheleien, durch Ränke des Königtums bemächtigen. Vers 21 spricht also von der Machtergreifung oder besser vielleicht von der Machterschleichung des Antiochus. Antiochos hat geherrscht von 175 bis 164 vor Christus. Obwohl der Thron rechtmäßig seinem Neffen zustand, gelang es ihm, sich des Thrones zu bemächtigen. Und wie gelang ihm das? Die Bibel sagt, durch Heucheleien, Ränke, Intrigen. Wörtlich müsste man hier übersetzen durch Gelette. Durch Gelette. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, leitet sich von der hebräischen Wortwurzel aalglatt sein ab. Aalglatt sein. Das ist hier die hebräische Wortwurzel. Schon der Machtergreifung Hitlers ging ja ein großes Ränkespiel voraus. Hitler ist ja auch so ein Typus aus den Antichristen. Auch Hitler war eigentlich ein Verachteter, der für die Herrschaft nicht vorgesehen war. Die monarchistischen Kreise dachten, sie hätten ihn im Griff und könnten ihn für ihre Zwecke benutzen. Stattdessen war es umgekehrt. Hitler, ein Typus und Vorläufer des Antichristen, weist eben auch genau diese Merkmale wieder auf. Es sind dieselben antichristlichen Grundlinien der Machterschleichung, die wir hier entdecken. Und leider fallen auch viele Christen nur zu schnell auf die Heucheleien der Verführer herein. Da werden ein paar Worthülsen und ein paar Werte bedient, die uns wichtig sind als Christen, und wir lassen uns blenden und steigen voll darauf ein, haben wir an Trump gesehen. Er hat wirklich Dinge bedient, die uns als Christen richtig wichtig sind. Und auch Hitler sprach vom göttlichen Schicksal. Also, wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns blenden lassen, weil Verführer natürlich immer Worthülsen gebrauchen und immer so ein paar Werte bedienen, die uns wichtig sind. Ich sage das ganz bewusst auch auf die ganze grüne politische Richtung in unserem Land. Hier werden Dinge bedient, wo man erstmal als Christ denkt, oh ja, dafür muss ich doch auch sein. Und wir erkennen nicht, was an antichristlichem Geist hier im Gepäck ist. Und deshalb warnt unser Herr uns so massiv vor Verführung. Aber auch für uns persönlich, für uns selbst, sollten wir immer daran denken, dass dieses Aalglattsein zutiefst ein antichristlicher Wesenszug ist. Und wir sollten deshalb danach streben, authentische Menschen mit einem klaren Profil zu sein. Der Wunsch nach Anerkennung und Harmonie, das Bedürfnis, uns nicht angreifbar zu machen und von allen gemocht zu werden, darf uns nicht zu Heuchlern machen, die immer nur hinter einer Fassade leben. Jesus, die Apostel, da wusste man, wofür die stehen. Die waren immer greifbar, immer auch angreifbar. Aber Profil, authentisches Leben, das ist unser Vorbild. Machen wir uns das klar, dass dieses hinter einer Fassade leben, dieses sich nicht greifen lassen, dieses Aalglattsein eigentlich zutiefst ein antichristlicher Wesenszug ist. Und wir wollen doch den Lebensstil Christi leben und nicht den des Antichristen. Und so wie Antiochos wird eben auch der Antichrist ein Thronräuber sein, der sich durch Ränke und Heucheleien des Thrones bemächtigen wird, der eigentlich Christus gebührt. Dieses griechische Wort Anti bei Antichrist, diese Vorsilbe Anti, bedeutet eben nicht nur gegen, sondern auch anstatt von. So ist der Antichrist nicht nur der gegen Christus, sondern vor allem auch der anstatt Christus, der die Stelle einnimmt, die allein Christus gebührt. Daniel 11, 22 bis 24. Und die heranflutenden Streitkräfte werden von ihm weggeschwemmt und zertrümmert werden.
Was ein Volk!
Ja, sogar ein Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm, mit diesem Fürsten des Bundes, verbündet hat, wird er betrügerisch handeln und wird hinziehen und mit wenig Volk Macht gewinnen.
Und dann Vers 24,
doch nur auf Zeit. Nur auf Zeit. In Offenbarung 6, Vers 2 lesen wir von dem Antichristen, er zog aus, siegend und um zu siegen. Und so lesen wir es jetzt auch hier. Er wird jeden militärischen Widerstand brechen und auf allen Ebenen Erfolg haben. Und sogar der damalige Fürst des Bundes in Israel, gemeint ist der damalige Hohepriester, wurde von Antiochos einfach ausgetauscht. Wie das im Einzelnen geschah, erfahren wir aus der Geschichte. Hier wollen wir nur festhalten, dass auch der Antichrist durch Auswechslung der geistlichen Führung versuchen wird, das Volk Gottes unter seine Kontrolle zu bringen. So war es bei Antiochus, so war es im Dritten Reich und so wird es auch beim Antichristen sein. Das gilt für Israel, aber auch heute schon für den Raum der Gemeinde. Und deshalb sind selbstständige Gemeinden meines Erachtens ein wichtiges Modell, um diesem Versuch der geistlichen Machtergreifung von oben her zu begegnen. Bereits heute zeigt sich, dass große Gemeindebünde und Kirchen vom Kopf her stinken. Und deshalb ist eine weitgehende geistliche und organisatorische Selbstständigkeit der Ortsgemeinden wichtig, um sich dieser Gleichschaltung von oben zu entziehen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich in Gemeinden komme und dann bestimmte biblische, herausfordernde Themen anspreche, dann kommt, ja, aber unsere Leitung, unsere Bundesleitung und unsere Kirchenleitung, die hat in irgendeinem Grundsatzpapier mal gesagt, das sei so und so und so machen wir das jetzt alle. Die lesen nicht mehr die Bibel. Da entscheidet, was irgendein hohes Leitungsgremium der Kirche oder des Bundes entschieden hat. Und das tragen sie vor sich her und so machen sie es. Und dabei sind sie völlig ruhig und zufrieden. Versteht ihr? Das ist genau das, wie es nicht sein darf. Die Schrift. Und deshalb ist es wichtig, dass Ortsgemeinden ein möglichst hohes Maß an organisatorischer und geistlicher Selbstständigkeit behalten, um sich dieser Gleichschaltung von oben zu entziehen. Durch die Installation einer neuen Führung kam es damals in Israel zu einer großen Spaltung der Priesterschaft. Eine Gruppierung hielt es mit Antiochos, die Fortschrittlichen. Daraus entwickelten sich die Sadduzäer. Eine zweite Gruppe leistete aktiven Widerstand. Daraus entwickelten sich die Makkabäer. Und eine dritte Gruppe, ja, die ging ins innere und äußere Exil. Daraus entstanden die Essener. Alle drei bilden eine Konstellation, die noch zur Zeit Jesu grundsätzlich so bestanden hat. Drei Antworten auf den Versuch einer antichristlichen geistlichen Machtergreifung. Und auch wir erleben die Anfänge dieser Spaltung heute schon. Und auch wir müssen darauf eine Antwort finden, wie gehen wir damit um. Und diese Corona-Monate sind ein Testfeld für uns als Gemeinde und als Christen, wie wir mit diesen Konstellationen, auch in unserem Verhältnis zum Staat und zum Mainstream, wie wir damit umgehen. Das müssen wir heute üben. Die richtig großen Herausforderungen kommen dann erst noch. Aber heute üben, heute biblische Grundposition finden. So wie das in der Geschichte hier drei Antworten gab, drei Gruppen, müssen wir auch unsere Antwort finden, wie wir uns dazu stellen, zu dieser Herausforderung von antichristlicher Führung her. Antiochus hat Erfolg. Der Antichrist hat Erfolg. Das ist für Christen immer eine Anfechtung. Es ist grundsätzlich, wir lesen es ja im Psalm 73, eine große Anfechtung, wenn Menschen ohne Gott oder die sogar gegen Gott kämpfen, wenn die Erfolg haben. Wir denken immer noch, Gott müsste da sofort reinhauen und müsste Erfolg verhindern. Aber das tut er nicht. Das Böse kriegt einen Raum, sich auszureifen. Das Böse kriegt eine Zeit. Und so lesen wir auch hier, weder bei Antiochus noch beim Antichristen wird dieser Erfolg, der da ist, von langer Dauer sein. Wir lesen in Vers 24, doch nur auf Zeit. Nur für die Zeit, die Gott ihm gibt. Über allem steht der Herr der Geschichte, der dem Treiben der Menschen eine Grenze setzt. Alles hat eine von Gott gesetzte Zeit.
Das ist eine gute Botschaft.
Aber es ist auch eine Warnung. Nur auf Zeit. Das gilt eben auch für unser Leben. Das steht auch über unserem Leben, über den Dingen, die wir haben, die wir besitzen, mit denen wir umgehen, über dem, was wir tun, was uns wichtig ist, was wir immer wieder versuchen, für uns zu nehmen, zu bunkern. Nur auf Zeit. Und wisst ihr, das wäre wichtig. Vieles von dem, was ich heute sage, wird vergessen, aber dieses nur auf Zeit. Wenn wir uns klar machen, dass das die Überschrift ist, nur auf Zeit, dann werden wir vielleicht mit den Dingen anders umgehen. Das ist ja auch gerade diese Hauptbotschaft von dem ungerechten Verwalter in Lukas 16, dass Jesus ihn dafür lobt, dass er sich, solange er noch die Möglichkeit hat der Verwaltung, diese Zeit nutzt, um sich vorzubereiten für den Tag, an dem ihm diese Verwaltung entzogen wird. Da sagt er, da bereite ich mich vor, da investiere ich in die Zeit danach. Und so auch für uns, dass wir uns das klar machen. Nur auf Zeit steht auch über unserem Leben. Das priorisiert Dinge und macht uns klar, nicht an Dingen hängen zu bleiben, die so schnell wieder weg sind. Nur auf Zeit, Leute, investieren wir in das, was diese Zeit überdauert. Ich lese weiter, Daniel 11, 29 bis 30. Zur bestimmten Zeit wird er, Antiochus, wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so laufen wie beim ersten Mal, denn Schiffe aus Kittim werden gegen ihn kommen. Und er wird verzagen und umkehren, aber er wird den heiligen Bund verfluchen und entsprechend handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf die richten, die den heiligen Bund verlassen. Nach dem ersten erfolgreichen Kriegszug des Antiochus gegen Ägypten, der in den Versen 25 bis 28 geschildert wird, spricht die prophetische Botschaft ab Vers 29 von einem zweiten Kriegszug des Antiochus gegen Ägypten. Und auch dieser Kriegszug findet nicht irgendwann statt, sondern wann? Zur bestimmten Zeit. Zur bestimmten Zeit. Wieder ist es die von Gott bestimmte Zeit, in der die Weltgeschichte verläuft. So ein Kriegszug verläuft in dem Regiment Gottes zur bestimmten Zeit, nicht irgendwann. Das gilt für alles, das gilt für den Zweiten Weltkrieg, das gilt für den Sechstagekrieg, das gilt jetzt für das, was wir erleben, Gaza und. Immer ist es die von Gott bestimmte Zeit, wo bestimmte Ereignisse in seinen Planungen dann auch mit ihren Auswirkungen Folgen haben, um die Geschichte wieder einen Schritt weiter auf ihr Endziel zu führen. Und vielleicht kommt es gerade deshalb, weil es eben zur bestimmten Zeit geschieht, eben auch anders als beim ersten Kriegszug des Antiochus. Wir lesen, denn Schiffe aus Kittim werden gegen ihn kommen. Und aus der Geschichte wissen wir, dass es sich hierbei um eine römische Flotte handelt. Schon die Septuaginta, die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes, übersetzt deshalb in unserer Stelle Kittim mit Römer. Rom stellt sich schützend vor ihren Verbündeten Ägypten. Und es ist eine spannende Geschichte, das zu lesen, wie Antiochos, so gesagt, 4000 Schritte vor Alexandria von einer römischen Gesandtschaft ultimativ zur Umkehr aufgefordert wird. Ich weiß nicht, wie das auch in diesen Wochen sein wird mit Israel, wann auch die USA sich dann wieder ultimativ vor Israel hinstellen wird. Keine Ahnung. Hier war es so. Ultimativ, dreh um, sonst kriegst du mit uns Ärger. Und irgendwann wird dieser Ärger eben für Israel in dieser antichristlichen Bedrängnis mit den Heerscharen, die dort einfallen, dann auch kommen, wenn sie sich eben nicht beugen. Also das ist eine spannende Geschichte und wir können uns den Zorn des Antiochos gut vorstellen. Der kommt jetzt nicht weiter und der wird sauer. Und wie so oft in der Geschichte lässt auch Antiochos seine Wut an wem aus? An den Juden. Wir lesen Vers 30b. Er wird den Heiligen Bund verfluchen, entsprechend handeln. Er wird umkehren von Ägypten, umkehren wieder Richtung Israel und sein Augenmerk auf die richten, die den Heiligen Bund verlassen. Sein Hass richtet sich gegen den Heiligen Bund Israels mit seinem Gott. Und hier merken wir, dass alle Feindschaft gegen Israel und die Gemeinde in der Auflehnung Satans gegen Gott selbst eben begründet ist. Anders könnte man den Antisemitismus und die Christenverfolgung eigentlich gar nicht erklären. Worauf werden sowohl Antiochos als auch der Antichrist ihr Augenmerk als erstes richten? Wir lesen, auf diejenigen, die den Heiligen Bund verlassen. Die erste Adresse der antichristlichen Verführung sind diejenigen, die sich innerlich bereits vom Bund Gottes gelöst haben. Und so werden die Aufgeklärten und Fortschrittlichen, die das fundamentale, alte, antiquierte, ewig gestrige hinter sich gelassen haben, so werden diese Aufgeklärten und Fortschrittlichen zum Werkzeug der antichristlichen Verführung. Wir lesen Daniel 11, Vers 31 und 32. Und Streitkräfte von ihm, von Antiochos, werden dastehen und sie werden das Heiligtum, den Tempel, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Greuel aufstellen. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. An dieser Stelle mal eine ganz klare Leseempfehlung für das erste Buch der Makkabäer, das wir in den Apokryphen der Lutherbibel finden. Hier wird uns die damalige Situation anschaulich geschildert. Von dort im ersten Buch der Makkabäer und aus der Geschichte wissen wir, dass es Antiochos Ziel war, dass, Zitat, alle zu einem Volk werden sollten. So lesen wir es im ersten Buch der Makkabäer, Kapitel 1, Vers 43. Das war sein Ziel. Alle sollten zu einem Volk werden. Und deshalb musste eben auch eine religiöse Gleichschaltung erfolgen. Und das hatte für Israel erhebliche Konsequenzen. Die Beschneidung wurde verboten, der jüdische Opferdienst eingestellt, die jüdischen Feste abgeschafft, die Bücher des Bundesgottes, die Tora, verbrannt und deren Besitz mit dem Tode bestraft. 1. Makkabäer 1, 43 bis 60 wird das alles geschildert. Der Brandopferaltar wurde zum Zeus-Altar umgewidmet und damit zudem das Heiligtum geistlich verwüstenden Greuel, von dem die Bibel mir verspricht. Das Entscheidende hieran ist aber die Tatsache, dass sich all diese Vorgänge nach Daniel 9, Vers 27 und Matthäus 24, Vers 15, Endzeitrede Jesu, in den Tagen des Antichristen wiederholen werden. Zur Mitte dieser letzten 7 Jahre, der Mitte der 70. Jahrwoche, wird der Antichrist seinen Bund mit Israel brechen, den Gottesdienst im dann wieder errichteten Tempel verbieten, sich selbst im Tempel als Gott anbeten lassen. Was wir hier bei Daniel 11 lesen, ist also nicht nur vergangene Geschichte, sondern eben auch zukünftige Geschichte. Die Globalisierung und Gleichschaltung unserer Tage ist die Vorbereitung für dieses kommende antichristliche Reich. Und auch hier wird es darum gehen, dass alle zu einem Volk werden sollen. Und was dem entgegensteht, wird niedergemacht. Erst durch eine Meinungsdiktatur und dann durch eine ganz umfassende Diktatur. Und wisst ihr, was mich in diesen letzten Wochen und Monaten und auch schon anfangend die Zeit davor so erschreckt hat? Ich habe entdeckt, eine Meinungsdiktatur haben wir bereits. Und ich sage das nicht polemisch, ich meine das wirklich nicht polemisch, auch nicht übertreibend, sondern an unzähligen Beispielen dieser letzten Monate und auch schon der Zeit davor ist das für mich klar geworden. Wir haben eine Meinungsdiktatur. Wir nennen das mit Begriffen wie Political Correctness und. Man darf bestimmte Dinge einfach nicht mehr sagen, sonst wird man sozial, gesellschaftlich hingerichtet, verliert seinen Job und. Wir haben bereits, so schmerzlich das ist, eine Meinungsdiktatur. Und deshalb müssen wir als Christen so besonders darauf achten, aus welchen Quellen wir uns informieren, wodurch wir unsere Meinung, unsere Sicht der Dinge prägen lassen. Die Zeit, in der man mit ARD, ZDF und Tagesspiegel bestens informiert war, diese Zeit ist vorbei. Wir brauchen auch andere Quellen, aus denen wir uns informieren. Nun nicht jede abseitige Quelle im Internet und so, das meine ich nicht. Aber es gibt da sehr, sehr seriöse Leute, sowohl im medizinischen als auch im politisch-journalistischen Sektor, die in höchsten Positionen gearbeitet haben und die irgendwann gesagt haben, da können wir aber nicht mehr mitmachen und jetzt eigene Informationsplattformen haben. Wir müssen uns breiter informieren, denn diese Informationen prägen uns. Und wenn wir uns nur aus den allgemeinen Mainstream-Medien informieren, dann werden wir eben auch weichgespült in Richtung dieser Sichtweisen. Aber die beste Informationsquelle ist und bleibt die Bibel. Das vor allem sollten wir lesen und studieren. Vers 32 schildert dann die Scheidung, die durch die antichristliche Verführung ausgelöst werden wird. Wir lesen, diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Das ist die eine Gruppe. Aber, das ist die zweite Gruppe, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Also diejenigen, die innerlich auch vorher schon keine Glaubenssubstanz mehr hatten, die werden durch glatte Worte zum endgültigen Abfall verleitet. Doch wer seinen Gott kennt, ich finde das eine fantastische Formulierung, wer seinen Gott kennt, wird sich in dieser Anfechtungszeit als stark erweisen und entsprechend handeln. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes wird dies geschehen. Der Herr wird diejenigen stark machen, die ihn kennen. Und mir geht's ja nicht anders. Ich stehe da vor diesen Herausforderungen und denke, Mann, das schaffe ich nie. Wie soll ich dem widerstehen? Wie soll ich die Kraft dahernehmen? Das geht mir ja schon manchmal so, wenn ich gesundheitliche oder Lebensführung von anderen sehe, dass ich denke, na, da wäre ich ja schon 1000 Mal zusammengebrochen. Ja, wenn wir auf uns gucken, dann können wir nur zittern. Aber wir sollen ja nicht auf uns gucken. Auf den Herrn. Und der Herr gibt uns diese Kraft, die wir brauchen, eben nicht im Voraus.
Wir sind nicht heute die Starken und sagen, was soll da kommen, kann kommen, was will.
Nein, nein, nein. Wir sind heute die in Schwachheit, in Anfechtung. Wir sind heute die zittern. Aber wenn es soweit ist, dann ist der Herr unsere Kraft. Und dann gibt er uns auf eine erstaunliche Weise die Kraft, die wir brauchen. Nicht im Voraus, aber dann, wenn sie gebraucht wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen sind, die ihren Gott kennen. Und zu solchen Menschen werden wir durch das Wort Gottes. Und deshalb lesen wir hier in Daniel 11, 33 bis 35. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Also im Wort Gottes unterweisen. Aber sie werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und durch Verlust ihrer Güter. Eine Zeit lang. Wieder diese zeitliche Begrenzung. Eine Zeit lang. Vers 34. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und kaum geschieht das, dass da eine kleine Hilfe da ist, lesen wir schon wieder, doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Denn es läuft weiter, es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Gott wird in dieser Zeit des Abfalls, den glatten Worten der Verführung, Menschen entgegensetzen, die als Verständigen die vielen im Wort Gottes unterweisen. Aus Daniel 12, Vers 3 wissen wir, dass diese Verständigen solche sind, die andere aus dem Wort Gottes unterweisen und so für viele in finsterer Nacht zu Sternen werden, an denen man sich orientieren kann. Und gerade in Zeiten der Verführung brauchen wir Verständige, die in der Lage sind, die vielen vom Wort Gottes her zu unterweisen. Suchen wir diese biblisch gegründete Unterweisung und bezeugen wir sie in den Kontakten und Gesprächen untereinander, die wir haben. Sonst werden wir mit den besten Absichten doch Opfer der Verführung werden. Und wie das mit Pseudo-Argumenten läuft, das ist mir so klar geworden, auch wieder in diesen Monaten, wie der Teufel sich hinstellt und sagt, aus Nächstenliebe solltet ihr eure Gemeinden schließen und keine Versammlung mehr haben. Aus Nächstenliebe. Wow. Das ist die einzige Art von Nächstenliebe, die der Teufel kennt. Den Laden dicht machen. Lassen wir uns auf diese Verführung nicht ein. Das sind Worthülsen, das sind scheinbar christliche Argumente. Aber im Munde des Teufels zur Verführung. Und diesen Durchblick brauchen wir von der Schrift her. Gerade diese Verständigen, die vom Wort Gottes her unterweisen, die werden aber in besonderer Weise sich Zorn und Verfolgung zuziehen. Und wir lesen hier, viele werden als Märtyrer enden. Eine Zeit lang. Auch hier setzt Gott wieder seine Grenze. Geschichtlich haben sich diese Verse 33 bis 35 in der Makkabäerzeit teilweise erfüllt. Die Makkabäer waren diese kleine Hilfe, die Israel eine kurze Zeit gegen die griechische Übermacht geholfen haben. Und dieser äußere Erfolg, den sie für eine kurze Zeit hatten, der führte gleich wieder dazu, dass sich Menschen ihnen heuchlerisch angeschlossen haben. Äußerlich angezogen vom Erfolg ohne innere Erneuerung. Und das gilt bis heute. Der Erfolg zieht Menschen an wie das Licht die Motten. Äußerlich angezogen vom Erfolg ohne innere Erneuerung. Und deshalb gilt bis zur Zeit des Endes, dass Gott auch in den Reihen der Verständigen immer wieder, wie lesen wir es, Schwert und Flamme, Gefangenschaft und Verlust der Güter, also Leiden und Drangsal, zulassen wird. Warum? Damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Und auf diese Linie von Kreuz und Leiden müssen wir uns als Gläubige im Westen wieder ganz neu einstellen. Ja. Doch alles, was geschieht, so böse es der Feind auch meint, dient doch von Gott her wieder nur unserer persönlichen Vollendung, damit wir geläutert und gereinigt werden. Das also ist das, was Gott auch hier wieder aus dem böse Gemeinden des Satans in Positives, in Segen ummünzt. Ja, und trotz allem am Ende, was geschieht, warnt Vers 35 davor, das Ende zu schnell zu erwarten. Und sagt über die Enderfüllung dieser prophetischen Botschaft, denn es läuft weiter, es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Unser Glaube ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Bleiben wir deshalb nüchtern und immer bereit, noch eine Runde in der Arena des Glaubens zu drehen. Und doch gleichzeitig auch jederzeit bereit, dass es die letzte Runde sein könnte. Und unser Herr kommt und uns zu sich nimmt. Beides müssen wir festhalten in unserem Leben. Die Einstellung, dass es noch eine Runde dauern kann und das Bereitsein, dass es von heute auf morgen zu Ende sein kann, wenn der Herr kommt und uns seine Gemeinde zu sich nimmt. In diesem Sinne, lassen wir uns nicht aufregen, sondern sind wir fröhlich und gewiss und geborgen unterwegs. Aber wir wissen, auf was wir zugehen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Orientierung, die du uns dadurch gibst. Wir danken dir, ja, dass das immer wieder diese Sterne sind zur Orientierung für uns in dunkler Nacht. Und wir danken dir, dass du uns auch an der erfüllten Prophetie zeigst, wie präzise du auch die Prophetie erfüllen wirst, die noch für die Zukunft ansteht. Und Herr, wir wollen Menschen sein, die dich kennen. Wir wollen in dir verwurzelt und gegründet sein und wir bitten dich, dass du uns in unserem Leben immer wieder durch deinen Geist belebst und ziehst und die Augen öffnest für das, was wichtig ist. Dass wir erkennen, für so viele äußere Dinge nur auf Zeit, nur auf Zeit. Und dass wir uns dann ganz an dich hängen, dich in uns leben lassen und unser Leben dem weihen, was bleibt in Ewigkeit. Herr, du bleibst in Ewigkeit, du und alles, was du in uns und durch uns werden und wirken konntest. Und wir bitten dich für jeden Einzelnen von uns und für die Gemeinde und für die Gemeinde weltweit. Herr, in diesen kommenden Bewährungsproben, halt uns fest auf Kurs, öffne uns die Augen, dass wir die Verführung erkennen, dass wir hinter die Dinge sehen und dass wir zu solchen gehören dürfen, die ihren Gott kennen und sich als stark erweisen. In dir und durch dich. Herr, danke, wir beten dich an und loben deinen Namen. Und bitten dich jetzt auch noch für dein Volk Israel, gerade auch in diesen Tagen. Herr, halte auch jetzt wieder deine Hand über deinem Volk. Segne und behüte dein Volk. Amen.